Herzlich willkommen zum Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Heute spannendes Thema, also das will ich gar nicht ins Lächerliche ziehen, ich finde es wirklich spannend. Darf das Finanzamt in 2025 noch schätzen und E-Mails mitlesen? Ich bin schon sehr interessiert, wieso deine Meinungen dazu sind. Und wir haben auf jeden Fall ein paar neue Urteile und spannende Neuerungen in diesem Bereich mitgebracht. Bevor wir damit einsteigen, will ich dich noch auf ein Video ansprechen, was ich gestern von dir gesehen habe. Und zwar fand ich es ganz interessant, dass du es aufgegriffen hast. In den USA haben wir halt einen Shutdown, ja? Also da reicht ja irgendwie das Budget nicht mehr aus im Haushalt, was dann dazu führt, dass es jetzt eben diesen Shutdown gibt und bestimmte öffentliche, ja, Leistungen einfach nicht mehr erbracht werden, weil die Beamten nicht mehr bezahlt werden können. Und du hast mal die Frage aufgeworfen, kann das eigentlich auch in Deutschland passieren? Uns fehlt ja auch gerade Geld noch im Haushalt. Wieso haben wir eigentlich keinen Shutdown?
Ja, vielleicht zum Hintergrund. Also aktuell ist es ja in den USA so, dass da hunderttausende Bundesangestellte in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden, weil sich der Kongress und eben der Präsident Donald Trump, der übrigens jetzt gerade ein UFC-MMA-Kampfsport-Event irgendwie an seinem kommenden Geburtstag im Weißen Haus plant.
Echt?
Aber
Nimmt er auch teil als Kämpfer
ja,
da
ich
schon
glaube, ich
im
glaube,
Ring?
ich glaube nicht, aber ist auf jeden Fall scheinbar MMA-Fan. Ja, kennt ja diesen Dana White von der UFC, vom größten Veranstalter weltweit. Aber sei es drum, jedenfalls nutzt jetzt Donald Trump das als Druckmittel gegen die Demokraten. Und er sagt halt hier, ich will das nicht, ich will das nicht. Und die wollen natürlich auch Klimaschutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Und jetzt können sich die Republikaner und Demokraten nicht auf die Ausgaben und die steuerlichen Maßnahmen einigen. Und deswegen gibt es jetzt so einen Shutdown, finde ich schon krass, ja. Fast in Deutschland unvorstellbar, wenn man jetzt sagen würde, was weiß ich, die Beamten, die jetzt nicht zwingend notwendig sind, hier den Laden am Laufen zu
Das
halten.
dürften ja nicht viele sein.
Ja. Wir haben natürlich
Nee,
auch
Spaß beiseite.
einige Beamten, die uns zuhören. Ja,
Nee, sicherlich gibt ja, das war, ich glaube, jeder weiß schon, wie das einzuordnen ist.
wobei ich glaube, es gibt schon ein paar Beamten, die vielleicht sogar. Also ich kenne einen Beamten, der hat mir mal gesagt, also eigentlich braucht seinen Job auch nicht. Ja, also ich glaube, das ist schon ein bisschen aufgebläht, dieses System. Aber das habe ich ja im Video, was du angesprochen hast, auch gesagt. Das ist in Deutschland nicht möglich. Ja, da gibt es sogar einen Artikel im Grundgesetz, der genau das regelt, der besagt, dass es eben dann eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung gibt. Also das bedeutet dann, der Staat bleibt dann auch handlungsfähig, wenn kein neuer Haushalt beschlossen ist. Ja. Und da ist es dann nicht so wie in den USA, dass irgendwelche Leute dann auf die Straße gesetzt werden, beziehungsweise nicht weiterbezahlt werden. Das verhindert eben dann den Stillstand durch diesen Artikel 111 des Grundgesetzes. Ja, also sowas kann in Deutschland nicht passieren. Ich glaube auch besseres Modell als in den USA, weil ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, da werden die da in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt von heute auf morgen. Weiß nicht, ob das jetzt so für die Stimmung so gut ist. Aber kurze Antwort: Das ist in der Form zumindest in Deutschland nicht möglich, wenn sie auch wenn sie es ein paar wünschen würden.
Bist du da ein bisschen tiefer eingestiegen? Also haben wir jetzt gerade so einen Zustand der vorläufigen Haushaltsführung und wie läuft es dann? Wo kriegt man das Geld her und so? Sind auch viele
Ja,
Fragen, die sich da anschließen, oder?
also ich meine, aktuell ist es ja auch so, dass geschaut wird, wo kommen die Gelder her. Ja, also der Haushalt ist ja jetzt zumindest mal ja, beschlossen. Ja, da ist ja die Frage, ja, wie kriegt man die Löcher gestopft? Ich meine, das sind ja insbesondere bei der Rente ist die Frage, wie. Ja, finanziert man das Ganze, ja, über 100 Milliarden Euro jedes Jahr in die Rente, zusätzlich zu den Sozialabgaben. Jetzt haben Regierungsberater schon gefordert, dass Deutsche bis 73 arbeiten sollen. Das ist eine Studie von ein paar Ökonomen von der, glaube Uni Düsseldorf, aus Frankfurt
Ich
und
glaube,
aus
das waren schon
Nürnberg.
sehr renommierte. War das hier nicht Lars Feld
Ja.
und so weiter auch?
Ja, Lars Feld war,
Die auch
glaube ich,
die.
nicht dabei, aber ein paar andere. Und Ich meine, das ist ein bisschen das dänische Modell. Da ist es ja so, dass irgendwie, sagen wir mal, das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht festgezogen ist, sondern von Jahr zu Jahr wächst. Glaubst du, nächste Mal 2000, boah, ich weiß gar nicht, 30, glaube ich, in
Also das
Dänemark.
wächst dort automatisch, steigt
Ja.
dort automatisch an jedes Jahr.
Naja, das soll dann, ich weiß, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber so 2040 soll es dann bei 70 Jahren liegen. Ja, bis 2018, 2019 war es noch bei 65 Jahren. Und dann so ab 2050, müssen wir nochmal nachschauen, geht es dann auf über 70 Jahre. Also die haben schon im Finanzministerium oder in der Regierung das festgezurrt, dass eben dieses gesetzliche Renteneintrittsalter und auch das vorzeitige Renteneintrittsalter in Dänemark dann auch an die Lebenserwartung gekoppelt ist. Und jetzt hat die Bild-Zeitung getitelt Rentenrums. Das ist also typisch Bild-Zeitung. Deutsche sollen bis 73 arbeiten. Aber ich habe mir neulich auch mal eine Sendung Karin Mioska angeschaut. Da war Friedrich Merz zu Gast. Und wenn man sich da die Entwicklung der Rentenbeitragssätze anschaut, das ist schon ein riesiges Problem. Also das ist ja schon eigentlich festgezurrt, dass es mehr Abgaben in der Rentenversicherung gibt und dementsprechend auch weniger Nettogehalt ausgezahlt wird. Also die Sozialabgaben, ich meine, wir haben es ja hier schon öfter mal beleuchtet, dass es oft dann wird immer auf die Steuern geschaut, aber am Ende sind es oft die Sozialabgaben, die da weitaus ja, schlimmer sind. Und nochmal zum Haushalt, ich meine, die Gesetze müssen natürlich in Abstimmung mit dem Haushalt auch gemacht werden. Und ich glaube, so ein großes Loch, wie Lars Klingbeil zu stopfen hat, muss noch keiner stopfen. Das sieht man jetzt auch wieder an der Aktivrente. Letzte Woche haben wir ja mit dem Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler gesprochen. Da war schon klar, dass diese Überstundenzuschläge erstmal zumindest nicht kommen und auch nicht die Teilzeitprämie. Jetzt wackelt schon die Aktivrente. Das hätte eigentlich heute sollen beschlossen werden vom Bundeskabinett und jetzt
Stimmt,
ist
ja.
glaub, heute Abend eine Sondersitzung. Es geht darum, soll das dem Progressionsvorbehalt unterliegen? Ist dann also nicht 100% steuerfrei oder eben nicht? Lars Klingbeil sagt, ja, muss man machen, weil sonst fangen an, irgendwelche Leute dann beim Elterngeld, Kurzarbeitergeld etc. zu klagen und wahrscheinlich auch Recht zu bekommen.
Stimmt.
Und Friedrich Merz sagt, es kann nicht sein, dass die Rentner eben halt Steuern zahlen müssen über dann den Progressionsvorbehalt, über so ein Hintertürchen. Ich bin mal gespannt, heute Abend ist die Sitzung, was da rauskommt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Progressionsvorbehalt kommt und Aktivrente kommt aber dafür auch. Aber ja, das ist schon, da wird sich wirklich um den ein oder anderen Euro ja, stark gezankt.
Na gut, ja, was kann man denn vielleicht machen, um das Haushaltsloch zu stopfen? Man kann ja auch noch Betriebsprüfungen machen bei Unternehmen, oder?
Absolut, ja, da kommen wir auf das Thema heute und ich glaube, dass das in der Zukunft schlimmer werden wird. Also ich habe jetzt meinen GmbH-Bescheid bekommen, ich bin immer sehr zeitig dran, ich habe 2024 schon abgegeben. Ja, da hat Christian noch gar nicht drüber nachgedacht, überhaupt mal was zu ordnen.
Ja, geordnet ist das alles, aber kommt immer darauf an, ob man was wiederbekommt, oder was nachzahlen muss.
Der ist auf jeden Fall unter Vorbehalt der Nachprüfung ergangen.
Oh, das
Vielleicht,
heißt,
vielleicht.
du, wenn das jetzt 2, 3 Jahre so geht, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht so gering, dass du geprüft wirst, meinst du?
Ja, also das könnte durchaus sein und darum soll es auch gehen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Uns hören natürlich auch einige Unternehmer, Unternehmerinnen zu und da hört man ja die wildesten Geschichten. Ja. Das Finanzamt denkt sich irgendwas aus, was man Umsatz gemacht hat und schätzt dann irgendwie. Aber vielleicht klären wir mal nochmal die Basics, wann überhaupt das Finanzamt schätzen darf. Wenn man jetzt, wie wir beide, eine ordnungsgemäße, vollständige Buchführung hat, dann kann das Finanzamt nicht annehmen, dass man irgendwie 30% mehr Umsatz gemacht haben. Anders sieht es schon aus, wenn man eben keine ordnungsgemäße Buchführung hat. Ja?
Das ist natürlich dann oft ein strittiger Punkt, ja. also mir geht das auch so da bei Social Media, in irgendwelchen Videos gibt es von, du brauchst überhaupt kein Unternehmen mehr in Deutschland gründen, im Zweifel kommt eh das Finanzamt, schätzt dich und macht dich platt, ja, so, bis hin zu, das Finanzamt darf ja gar nicht mehr schätzen, die können mich mal so in die Richtung, ne? Also gibt es wirklich ganz zwei extreme Seiten. Und ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, ist natürlich die Frage, was ist eine ordnungsgemäße Buchführung? Da hat natürlich jeder Steuerexperte, da kann man sich, glaube ich, auf einen Konsens einigen. Aber das sehen vielleicht viele Unternehmen dann nicht ganz so ein. Oder vielleicht ist das Finanzamt da manchmal auch strenger als so mancher Unternehmer oder Steuerberater. Und oft ist ja der strittige Punkt Bargeld, ja, weil am Ende läuft es ja darauf hinaus, oder das Ziel, das wir ja alle gemeinsam verfolgen, dass die Steuer nach den ja möglichst tatsächlichen Verhältnissen bemessen wird, ne? Und wie ermittelst du die, indem du eine Buchhaltung erstellst und eben sagst, ich erfasse vollständig meine Einnahmen und Ausgaben, Erträge, Aufwendungen und so weiter. Und was dabei rauskommt, ist dann der Gewinn und den versteuere ich. Okay, soweit, so gut. Aber dann gibt es vielleicht Unklarheiten oder mögliche formelle Fehler. Also einfach, dass man zum Beispiel ja, irgendwas nicht richtig erfasst hat. Und das Finanzamt dann sagt, na Moment mal, wenn ich hier jetzt schon bei meinen Prüfungen, bei meinen stichprobenweisen Prüfungen diese Fehler gefunden habe, muss ich ja davon ausgehen, dass hier noch viel mehr falsch ist. Und ich kann dem Ganzen, was du hier erfasst hast, in deiner Buchhaltung eigentlich keinen Glauben mehr schenken. Da möchte ich dann eben etwas hinzuschätzen. Und das Recht gibt es auch, steht doch so in der Abgabenordnung. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel schätzt man hinzu, ne? Und das geht ja los von, ja, ich mache halt mal 5% oder 10% des Umsatzes, den du als Unternehmer erfasst hast, den schätze ich nochmal hinzu als sogenannten Unsicherheitszuschlag und sage halt, okay, ich gehe mal davon aus, hier waren einige Fehler, das wird insgesamt nicht stimmig sein, das Ergebnis, da mache ich mal einen kleinen Schwaps obendrauf. Ja, das ist ja vielleicht noch so das kleine Schwert, was man da ziehen kann, aber das große Problem, was Unternehmen natürlich dann treffen kann, ist, wenn man sagt, okay, ich verwerfe die Buchhaltung insgesamt. Und gehe hier einfach von einem Durchschnittsunternehmen aus, was eben in deiner Branche üblicherweise tätig ist, und schätze deinen Umsatz auf, ja, Betrag X und nehme da einfach deine Wareneinkäufe, die du zum Beispiel getätigt hast, und pack dann dort einen Rohgewinnaufschlag drauf und sag, okay, wenn du so und so viel eingekauft hast, hättest du eigentlich so viel Umsatz damit machen müssen, und das ist jetzt die Grundlage für die Umsatzsteuer, die du zahlen musst, und für die Einkommensteuer zum Beispiel. Und naja, wir hatten es gerade schon immer mal angedeutet, bei Kassenführungsthemen ist es natürlich schnell so, dass man sagen kann oder dass man da auch Fehler findet, ja. Wenn du jetzt beispielsweise im E-Commerce tätig bist, verkaufst irgendwelche Waren über einen Online-Shop, dann gibt es ja zu jeder Transaktion letztendlich eine Bestellung und eine Rechnung. Vielleicht läuft es noch über eine Plattform wie Amazon, ne? Da gibt es ja x verschiedene Unternehmen, die da mit beteiligt sind und irgendwie Spuren hinterlassen. Ja, da ist es natürlich relativ klar, dass man da jetzt wenig Umsatz unter den Tisch fallen lassen kann. Ne? In der Gastronomie zum Beispiel sieht es ja anders aus, wenn da ein Schild draußen steht, heute keine Kartenzahlung möglich. Könnte es ja vielleicht auch den Grund haben, vielleicht ist das Gerät wirklich kaputt, vielleicht will man sich auch die Gebühren sparen von den Kreditkartenanbietern. Vielleicht geht es aber auch darum, einfach am Ende des Tages zu sagen, ja, ich packe halt nur die Hälfte von dem, was ich in meinem Portemonnaie eingenommen habe, schreibe ich auf meinen Kassenbuchzettel. Ne? Und es ist ja nach wie vor erlaubt, dass man auch so eine offene Ladenkasse führen kann. Also gar nicht jetzt so ein elektronisches Kassensystem führt, wo man wirklich jeden Umsatz eintippen muss und dann kommt ein Bon raus, den man ja auch aushändigen muss. Und es wird in so einem Chip in der Kasse wirklich dokumentiert, und zwar so, dass es nicht gelöscht werden kann. Das ist ja die eine Variante, wie man Bargelder erfassen kann. Aber du kannst halt nach wie vor auch ein handschriftliches Kassenbuch führen. Und ja, da ist, glaube ich, das ist natürlich, glaube ich, fürs Finanzamt so ein kleines gefundenes Fressen, weil da findet man, glaube ich, immer was, denke ich, oder?
Ja, also es ist natürlich auch so, ich meine, da kommen wir noch drauf, dass es ja nicht so ist, dass die eine, keine Ahnung, der eine Dönerladen einen gleichen Wareneinsatz hat wie jetzt irgendwie ein französisches Restaurant. Aber ja, Gastronomie ist halt schon sehr anfällig für eine Schätzung. Aber ja, wie gesagt, schätzen kann man nur, wenn ja, wirklich entweder eben nichts abgegeben wird, irgendwie eine fehlerhafte Buchführung ist oder eben keine Mitwirkung oder keine passenden Unterlagen vorliegen. Ja, wenn jetzt alles ordnungsgemäß erfasst wurde, dann muss das Finanzamt das auch anerkennen. Aber klar, bei der Gastronomie, du hast es angesprochen, dann geht man irgendwie die Kasse nicht, aus was von Gründen auch immer. Man kennt es ja, der sogenannte Zwischenbeleg, der erstmal ausgereicht wird. Und dann ist natürlich vor allem die Gastronomie eben prädestiniert, um eben zu schätzen oder irgendwelche Richtsatzsammlungen zu Rate zu ziehen.
Ja, das ist ja schon ein gutes Stichwort, Richtsatzsammlung, ne? Weil tatsächlich habe ich auch schon viele Fälle in der Praxis erlebt, die dann am Ende den Unternehmer oder das Unternehmen auch ruiniert haben, ne? Ich glaube, man kann da beide Seiten so ein bisschen verstehen, ich zumindest. Einerseits liest man ja oft in der Presse auch, ja, das ist halt eine große Quelle des Betrugs, ja, diese Bargeldgastronomie. Da geht ganz viel Steuereinnahmen gehen da verloren, weil die eben das alles schwarz machen und das Finanzamt hat es halt schwer, das zu kontrollieren, weil immer noch diese offene Ladenkasse erlaubt ist. Das ist eigentlich so das, was, glaube ich, die meisten Finanzverwaltungsvertreter so behaupten würden, denke ich. Andererseits kenne ich natürlich auch die Seite des Unternehmens, wenn dann eben gesagt wird, ja, stell dir vor, Gastronomie hat da immer fleißig gearbeitet, hat dann auch nach bestem Wissen und Gewissen so das Kassenbuch geführt. Jetzt muss man natürlich auch oft dazu sagen, dass das jetzt oft nicht diese Gastronomen, die haben dann eben auch keinen Hochschulabschluss, ja, und sind eben, haben ihr Faible und ihre Leidenschaft woanders und sind jetzt nicht so die akribischsten Leute, ne? Das heißt, es
Kommt
kann
auf
schon
den
mal passieren.
Gastronomen an.
Ich will jetzt nicht in Schutz nehmen, aber das ist, glaube ich, schon auch eine Realität, dass das jetzt sicherlich nicht das ist, was denen im Blut liegt, ja, da so eine akribische Liste zu führen mit Einnahmen und so. Und dann kann es halt passieren, dass du irgendwie, keine Ahnung, du hast vielleicht 300.000, 400.000 Euro Umsatz erfasst und dann kommt da das Finanzamt und sagt, nee, das kann ja gar nicht sein. Und außerdem hier an diesen 27 Tagen war deine Kasse negativ und das kann gar nicht sein, dass du nur so und so viel Einnahmen hattest und außerdem hast du für meine Verhältnis, für mein Verständnis zu viel Ware eingekauft, da hättest du ja viel mehr Umsatz machen müssen. Ich schätze jetzt hinzu und statt den 300.000 Euro Umsatz, von denen du ausgegangen bist, gehe ich von 500.000 aus und das eben für 3 Jahre. Und das heißt ja dann plötzlich, also für 200.000 Euro Umsatz mal 3 Jahre sind 600.000 Euro Umsatz mal 19% Umsatzsteuer mehr. Das ist schon über 120 oder knapp 120.000 Euro, dann noch die Einkommensteuer dazu. Also das ist dann, sind dann solche Situationen, wo dann die Unternehmer auch einfach nicht, das führt die am Ende in die Krise, in die Insolvenz, ja, weil da kommen wir jetzt natürlich gleich zu. Die Frage ist, ist das gerecht, dass das Finanzamt dann so vorgeht, dass die einfach ihre sogenannte Richtsatzsammlung nehmen, wo die eben schauen, okay, das ist ja so eine statistische Erhebung, die kommt letztendlich auch von der Finanzverwaltung. Da steht halt, da werden halt Durchschnitte gebildet von allen geprüften Betrieben in einer bestimmten Branche und es wird eben gesagt, okay, im Schnitt haben diese Unternehmen, beispielsweise aus der Gastronomie, haben eben im Schnitt einen Rohgewinn, also sozusagen die machen mit der Ware, die sie einkaufen, beispielsweise das Vierfache an Umsatz, ne? Kaufen also für 25 Euro die französische Schnecke ein und verkaufen sie für 100 Euro weiter. Das wäre der Rohgewinnaufschlag von, meine jetzt 400%, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ja. Und dann wird eben, das wird dann eben versucht anzuwenden auf diese Betriebe. Und das ist halt, aber das Problem ist für den, der dann damit konfrontiert ist, dass er daraufhin so viel Steuern zahlen muss, ist das halt irgendwie eine Blackbox, weil es ist erstens nicht ganz klar, wie viele Unternehmen sind da eigentlich in dieser statistischen Erhebung drin, ja, die da eben als Grundlage dafür hergezogen wird, dass man jetzt diesen Umsatz eben ganz anders schätzt, als wie es der Unternehmer aufgeschrieben hat. Wie wird das eigentlich ermittelt? Es ist nicht öffentlich einsehbar, wie viele Unternehmen sind da eigentlich drin, ne? Dann kann man auch noch sagen, dass die Frage unbeantwortet ist, sind da überhaupt Verlustunternehmen drin? Ja, manche Gastronomien machen ja auch Verlust oder sind da eigentlich nur die drin, die überhaupt einen Gewinn machen? Und das Schlimmste, was ich zumindest am problematischsten finde, am Ende sind es ja die Ergebnisse der Betriebsprüfungen oder die Ergebnisse der Steuererhebungen beim Finanzamt, die dann zugrunde gelegt werden für diese Richtsatzsammlung. Und da sind ja auch wiederum geschätzte Ergebnisse drin, also sozusagen gar nicht die realen Ergebnisse, sondern schon Ergebnisse mit ja, Unsicherheitszuschlägen und Schätzungen und so, ne? Das heißt, es ist völlig unklar, sind das überhaupt realistische Zahlen? Und da gibt es auch spa zwei spannende Urteile, auf die wir jetzt mal hinweisen können. Da gab es einen BFH, ich glaube, das war ein Beschluss vom 9. Mai 2025. Da hat einer geklagt und hat gesagt, hey, wenn ich hier schon auf Grundlage dieser Richtsatzsammlung geschätzt werden will, will ich wenigstens wissen, wie ist die zustande gekommen. Also hier, Transparenz, ich will Details, ja. Irgendwie, wenn ihr Steuern von mir extra wollt, seid ihr auch in der Beweispflicht und müsst mir sagen, warum. Warum habt ihr jetzt dieses Ergebnis ermittelt? Und das war ganz interessant. Hat der BFH gesagt, dieses Recht hat man nicht. Also es gibt keine Möglichkeit, sich einzuklagen, dass man wenigstens mal sehen kann, wie diese Werte zustande kommen, nach denen man dann geschätzt wird. Begründet wird das, letztendlich gab es da einen Gesetzeskonflikt, so kann man das sagen. Einerseits hat man natürlich das Steuerrecht, das schon sagt, man soll wissen, was die Grundlage für die Gewinnermittlung ist oder für die Steuererhebung. Andererseits gibt es, ich habe jetzt das Gesetz nicht genau aufgeschrieben, da ging es um einen Fall in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es eben eine Verwaltungsvorschrift, die eben sagt, dass das, was die Beamten da machen, dass das eben geheim bleiben soll oder nicht transparent gemacht werden soll, mit dem Ziel, dass eben, wenn da solche Werte und Details ermittelt werden, dass das eben in den zuständigen Gremien ungestört und ohne politischen Druck von außen erfolgen kann. Dass da jetzt also kein, gut, Markus Söder ist jetzt in Mecklenburg-Vorpommern nicht angesagt, aber keine Ahnung, wer da gerade am Start ist, irgendein Politiker kommt und sagt, hey, liebes Gremium, mach mal die Richtsatzsammlung nicht so hoch, die armen Gastronomen gehen alle pleite oder so, ne? Sondern dass das alles eben in diesem Expertengremium erfolgt und da keiner Einfluss nehmen kann. Aber so, und um das zu wahren, will man natürlich dann auch den Steuerpflichtigen nicht die Einsicht geben, da genau zu wissen, wie das zustande kommt. Ist natürlich aus meiner Sicht schon ein Problem, ja. So, das ist der erste Fall. Und der zweite Fall, der eigentlich dann noch spannender ist und das so ein bisschen dann auch auf die Spitze treibt, ich fange einfach mal an mit dem Fall, oder
Ja,
hast du noch einen Einschub?
fang mal an, ne, nee, fang
Weil
mal an.
jetzt geht es um Disco-Betreiber, ja. Ich weiß ja nicht, ob du auch einen Disco-Betreiber kennst oder da irgendwie Berührungspunkte hast, ob du mit ihm getroffen
Absolut.
spielst.
Absolut,
Und man sagt ja, deine
ja.
Studienzeiten waren da warst du sehr umtriebig, ja.
Hab nicht nur für das BWL-Studium gelernt, sage ich mal. Auch fürs
Kann man
Leben.
das erzählen, dass du mal eine kleine Disco betrieben hast, oder ist das geheim?
Ja, du, lass uns doch da lieber aufs Finanzamt kommen.
Okay, aber dann sage ich zumindest so viel, es geht hier nicht um den Fall von Fabian, ja.
Ja, das
Ich
ist
glaube, es
richtig.
ging, das Finanzgericht Hamburg war zuständig und es ging um einen Club in einer Großstadt, also ging es irgendwie um einen Hamburger Club. Also ein Disco-Betreiber, der hatte es wohl recht schwer, Gäste zu finden oder zu halten oder zu binden, deswegen hat er viel Freibier und Freishots verteilt, kennt man ja auch, ne? Also dass man, also was, keine Ahnung, ich war in meiner Studienzeit eher so Literaturclub und so, ne? Ich
Ja,
weiß es nicht, aber ich habe das ist ein Quatsch.
echt? Ich hab die Uni selten von innen
Ich hab mir sagen lassen, dass sowas in Diskos ja passiert, um die Gäste zu halten, ne? Und also, dass man eben Freibier und so freie Shots verteilt, Wodka oder sowas, was das dann ist. Und das Problem ist natürlich, wenn du so ein Disco-Betreiber bist und das eben viel machst, dann kaufst du ja viele solcher Getränke ein, aber verkaufst sie nicht, weil du verschenkst sie ja, ne? Gibst sie ja als Freibier raus. Das ist also Problem Nummer eins, weil wenn das Finanzamt kommt, sagt das natürlich, Moment mal, du hast ja hier 10 Wodkaflaschen eingekauft, aber wenn ich mir so deine Umsätze angucke, hast du ja irgendwie höchstens eine davon verkauft und im Warenbestand hast du auch nicht mehr. Also wo soll denn das anders hin sein, als dass du es vielleicht unter den Tisch fallen lassen hast, diese Umsätze? Also Problem Nummer eins und das größere Problem für den Disco-Betreiber war natürlich dann auch, dass der eben auch so eine offene Ladenkasse geführt hat, also am Ende des Tages immer ja, einfach gezählt hat, hey, wie viel Geld ist denn jetzt dazugekommen? Aha, so viel, alles klar, dann war das wahrscheinlich mein Umsatz. Und von denen hatte er 5 Stück in seiner Disco. Ja, ist ja dann oft so verschiedenste Möglichkeiten, da irgendwo Getränke zu bestellen. So, naja, und dann hat sich das Finanzamt das genau angeguckt und hat gesagt, naja, so wie du das hier gemacht hast mit deiner Kassenbuchführung, ich kann überhaupt nicht diese Kasse mal, ich kann nirgends erkennen, wie hoch soll denn jetzt eigentlich der Kassenbestand zu diesem Zeitpunkt gewesen sein, ne? Diese sogenannte Kassensturzfähigkeit, das ist ja das, was man braucht, dass da einfach einer kommen kann und sagen kann, zeig mal deinen Zettel, aha, da hast du hier angeblich 3.512,23 € in deiner Kasse, dann mach mal auf. Und dann zählen wir das mal nach und gucken mal, ob das stimmt. Ne? Das ist ja so das, was das Ziel ist. Und das war halt hier nicht gegeben. Und das ist natürlich schon ein Problem, ja, weil dann ist natürlich die Frage, ja, wie soll ich denn das jetzt glauben, was du da aufgeschrieben hast, lieber Disco-Betreiber, an Umsätzen? Naja, so, jetzt ging es los. Finanzamt sagt natürlich, sorry, auf deine Zahlen kann ich nicht bauen. Und das mit dem Freibier und den Freishots ist zwar schön, aber. Da kann ich jetzt auch nicht so drauf eingehen. Ich nehme hier mal meine Zahlen, die ich hier irgendwie intern vorliegen habe. Und hat man eben geschaut und hat gesehen, naja, Mist, in der Richtsatzsammlung, da gibt es ja diese Branche Disco eigentlich nicht. Und hat das offensichtlich auch schon als Problem erkannt. Aber da gab es vom Finanzamt in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, wie gesagt, es war ein Fall in Hamburg, gab es irgendeinen internen Bericht, der gesagt hat, Diskotheken haben wahrscheinlich so und so viel Euro Umsatz, wenn sie diesen oder jenen Wareneinsatz haben. Und haben sie eben gesagt, ja gut, dann nehmen wir halt diesen internen Bericht hier, da haben wir irgendeine Grundlage und schätzen dann das Ergebnis und wollen dann die Steuer von dir und so ist es jetzt eben, ne? Und der Disco-Betreiber war aber hartnäckig, der ist vor das Finanzgericht gezogen, Finanzgericht Hamburg, hat da verloren. Hat er gesagt, ja, nee, also kann nicht sein, hier interner Bericht. Das ist ja noch geheimer als die Richtsatzsammlung, ja, das kann ja nicht wahr sein. Da gehe ich vor von BFH. BFH hat ihm recht gegeben, hat gesagt, interner Bericht ist zu intransparent und es ist nicht auf die individuellen Verhältnisse des Betriebs eingegangen worden. Stichwort Freibier und ich glaube, weitere Argumente, die er hatte, waren, hat ja auch noch Garderobeneinnahmen gehabt und Eintrittspreise und so. Das war halt alles nicht berücksichtigt. Okay, naja, also dann wieder Finanzgericht Hamburg musste dann jetzt, nachdem der BFH gesagt hat, so geht's nicht, erneut entscheiden. Dann hat das Finanzamt natürlich auch gesagt, ja Mist, so mit diesem internen Bericht sind wir nicht weitergekommen. Naja, dann nehmen wir halt die Richtsatzsammlung doch und steht ja nichts von Gastronomie dort. Also da gibt es keine Branche gibt es keine Branche Diskothek. Also nehmen wir Gastronomie, ist ja so ähnlich, ne? Also wieder Finanzgericht Hamburg sagt, ja, okay. Anders geht es ja nicht, machen wir so. Und Disco-Betreiber sagt wieder, gehen wir wieder vom BFH. Also landet der Fall wieder vom BFH. Und BFH sagt, ja, ist ja immer noch, ist ja immer noch nicht auf die individuellen Verhältnisse des Betriebs eingegangen. Und die jetzt diese Richtsatzsammlung genommen habt, ist schön. Aber es ist ja nach wie vor so, dass jetzt irgendwie nicht gesagt werden kann, das, was das Ziel ist der Schätzung, was auch so im Steuergesetz steht, es müssen die möglichst wahrscheinlichen, tatsächlichen Verhältnisse für Gewinn und Umsatz ermittelt werden. Und damit haben sie, also wieder, jetzt schicken sie ihn wieder vor das Finanzgericht zurück mit dem Hinweis, die Richtsatzsammlung, wo einfach hier diese Zahl, das ist der Rohgewinnaufschlag, genommen wurde, das geht so nicht. Man muss auf den individuellen Fall schauen und eben gucken, okay, der hat viel Freibier verteilt, der hat viel Freischotz verteilt, der hatte noch eine Garderobe und Eintrittspreise. Da muss ich halt jetzt individuell mir überlegen, was ich da hinzuschätze, aber kann jetzt nicht einfach diese Zahlen nehmen von dieser Richtsatzsammlung. Und das ist schon krass, finde ich. Also einerseits finde ich das Urteil natürlich gut, weil ich tatsächlich in meiner Praxis als Steuerberater schon den einen oder anderen Fall erlebt habe, was ich anfangs erzählt habe, wo die Unternehmen richtig, also regelrecht in die Insolvenz gegangen sind, deswegen. Weil das Ding ist ja, du kriegst ja dann erstmal die Steuerbescheide, ja, bitte zahlen, bitte zahlen, bitte zahlen. Und bis du jetzt hier so eine Odyssee durch hast, Finanzgericht, BFH, Finanzgericht, BFH, wieder Finanzgericht, und jetzt kriegt er vielleicht sein richtiges Ergebnis. Also das ist ja, das hält ja kaum einer durch normalerweise, ja. Und
Absolut, ja.
dass man da jetzt so ein bisschen ein BFH-Urteil nochmal in den Händen hält, wo man sagen kann, auch den Finanzgerichten, hey, ihr müsst das mit den Richtsatzsammlungen ein bisschen stoppen oder ihr müsst, also, oder das Ergebnis des BFH ist ja, du kannst die Richtsatzsammlung prinzipiell immer noch nehmen, die ist nicht komplett verworfen worden, das müsste vielleicht irgendwann mal der große Senat vom BFH entscheiden, aber Man muss vorrangig erstmal gucken, gibt es bessere Möglichkeiten, wenn mit der Kasse irgendwas nicht stimmt, ein anderes Ergebnis zu ermitteln. Und ja, das ist natürlich, glaube ich, für die Finanzbeamten ein bisschen mehr Arbeit. Aber für das Rechtsempfinden, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Es war übrigens auch so, dass der BFH auch hier gesagt hat, hey, Finanzverwaltung, also Bundesfinanzverwaltung, ja, der BMF sollte auch dem Verfahren beitreten. Die haben gesagt, kommt bitte dazu, weil wir wollen das hier abschließend klären. Ne? Und die Argumente, die da vorgebracht wurden, waren auch relativ schlecht. Ja, da wurde irgendwie mit einem Urteil, mit einem Gutachten von einem Finanzmathematiker von 1985 argumentiert, der irgendwann mal aufgeschrieben hat, dass das mit den Richtsatzsammlungen okay ist. Also ich meine, das ist jetzt 40 Jahre her. Ich glaube, das ist älter als ich, dieses Gutachten. Ja, also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da nochmal sich andere Möglichkeiten oder vorrangig nutzen muss, um diese Schätzung durchzusetzen. Also es zeigt natürlich auch wieder echt, ich hab das mal dann auch in so einem Link, für den LinkedIn-Beitrag habe ich das so vorbereitet. Es zeigt ja irgendwie, okay, das Rechtssystem funktioniert, aber es ist schon irgendwie krass, dass man da dreimal vor das Finanzgericht muss, ja.
Ja.
Also insofern voll wichtig, dass das jetzt mal irgendwie früher oder später auch vom großen Senat dann entschieden wird.
Ja, das sind so Regelungen. Wenn es da klar Regeln geben würde, wäre es halt viel günstiger für alle, weil was es auch wieder kostet für den Staat auch und dementsprechend der Staat sind ja wir, ja, und wir zahlen das ja mit den Steuergeldern. Also ja, nicht so optimal. Ich denke mir manchmal auch, es gibt ja auch andere Länder, die so einen pauschalen Betriebsausgabenabzug haben. Ja, ja, gut, hier geht es jetzt um den Umsatz, aber es ist schon Wahnsinn, was da für ja, Gerichtsprozesse geführt werden wegen so einer Richtsatzsammlung.
Ich fand das auch, also ich meine, dass die Restaurantbetreiber sind ja auch nicht blöd. Ich habe das auch gesehen, wenn ich damals Videos veröffentlicht hatte, damals so vor 2, 3 Jahren war das zu so diesen Döner, so kontrolliertes Finanzamt Dönerläden, da hatte ich mal so ein Video, was ganz gut abging und da schrieben halt viele drunter, naja, du musst halt einfach deinen Wareneinkauf wegschmeißen. Also du darfst quasi nicht alle Waren, die du einkaufst, in deine Buchführung aufnehmen, damit das Finanzamt quasi nicht offiziell sieht, wie viel du eingekauft hast, um dich dann höher zu schätzen. Also das ist ja auch irgendwie auch ein komisches Katz-und-Maus-Spiel, ja, dass du dann,
Ja.
also ich habe jetzt auch eh kaum Gastronomie-Mandanten, also ist jetzt nichts, wo ich irgendwie in die Beratung einsteige und solche Mandanten würde ich natürlich auch nicht betreuen, aber das ist halt auch irgendwie verrückt, ne, dass man jetzt dann, weil alle wissen, okay, im Zweifel kommen die mit dieser Riesenschätzung, die völlig überzogen ist, die überhaupt nicht stimmt, dann setze ich halt meine Einkäufe überhaupt gar nicht in meiner Buchhaltung an, damit mir das nicht passieren kann. Also, naja.
Ja, dann sollte man es nicht in E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten dokumentieren, die man an seinen Geschäftspartner schickt. Ja.
Ist auch spannend, ja. Also das war jetzt gerade so ein Urteil, was wir besprochen haben, wo das Finanzamt jetzt ein bisschen mehr Arbeit hat. Hier haben sie jetzt vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, weil mir ist es tatsächlich noch nicht passiert in der Praxis, dass ich jetzt einen Finanzamtsprüfer hatte, der gesagt hat, ja, ich will mal alle E-Mails von dem Unternehmen haben. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Praxis schon mal erlebt hast oder ob das hier viele Prüfer, die uns zuhören, vielleicht schon mal gemacht haben. Dann könnt ihr uns ja mal schreiben. Aber vom Prinzip, das Recht könnte es geben jetzt, ne? Weil Begründung ist, E-Mails sind ja klassische Handels- und Geschäftsbriefe. Da ist eigentlich mittlerweile Klarheit. Also und die, ne, auch wenn sie digital sind, ein klassischer Handels- und Geschäftsbrief ist ja, du kriegst per Post ein Angebot. Hier, was weiß ich, für 2.000 € kann ich diesen Auftrag für dich erledigen. Dann unterschreibst du den und schickst den zurück. Und heutzutage ist das ja alles eher per E-Mail oder vielleicht auch andere Kanäle wie WhatsApp. Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und solange es in dieser Kommunikation halt darum geht, dass man ja, weitere Konditionen oder Rahmenbedingungen für bestimmte Aufträge oder Leistungen, die man erbringt, abstimmt, dann wird das eben auch zu einem Handels- und Geschäftsbrief. Und der ist eben aufzubewahren nach dem HGB. Und das Finanzamt hat deswegen auch, auch nach der AO, ja, gibt es eine Regelung, Paragraph 147, die eben sagt, Handelsbriefe können verlangt werden als Vorlage, ne, als Beweis. So. Und das heißt, wenn jetzt irgendein Sachverhalt strittig ist, könnte man jetzt halt hingehen als Finanzamt und sagen, ja, ich schicke mir mal alle E-Mails, alle E-Mail-Korrespondenz dazu. Und teilweise wurde das jetzt das ist jetzt das Urteil, auf das wir auch eingehen. Das ist der BFH-Beschluss vom 30.04.2025. Teilweise war das dann auch so, dass das Finanzamt gesagt hat, ja, schick mir mal, weil ich weiß ja nicht, was du mir hier schickst, ob du mich vielleicht hier betrügen willst oder so. Schick mir einfach mal alle E-Mails, die ihr geschickt und versendet habt oder bekommen und versendet habt. Und dann schaue ich, welche für mich interessant sind. Also in der Regel wird da ein sogenanntes Gesamtjournal verlangt. Ne? Dann kommt die Prüfungsanordnung hier, schick mir mal eine Excel-Liste zum Beispiel mit allen Datum, Betreff, Absender, Empfänger, wo ich eben sehen kann, welche E-Mails wann an wen gesandt werden. Und ich tippe dann drauf und möchte dann im Einzelnen diese jeweiligen E-Mails bekommen. Und das ist natürlich für so ein Unternehmen, wenn der jetzt so eine Anfrage bekommt, dann kommst du, glaube ich, schon ein bisschen ins Schwitzen, weil erstmal ist die Frage, ja, wie kriegst du es technisch hin? Gut, geht sicherlich immer irgendwie. Aber willst du das dann? Und also ich schicke auch die ein oder andere private Mail über meinen Firmenaccount, macht, glaube ich, jeder so. Und will man dann das auch, dass das Finanzamt das liest? Ist das jetzt okay? Geht das nicht vielleicht zu weit? Ja, diese Frage könnte man sich dann natürlich stellen und genau damit hat sich der BFH hier beschäftigt. Und letztendlich hat er hier erstmal noch dem Finanzamt den Rücken gestärkt und hat gesagt, hey, die dürfen das, wenn die eben E-Mails wollen, dann können die das verlangen und auch so ein Gesamtjournal. Aber das Unternehmen hat die Möglichkeit, vorher auszusortieren und eben zu sagen, ja, diese E-Mails nehme ich da nicht mit auf, weil die waren privat oder die haben überhaupt keinen steuerlichen Bezug. Da hat mir auch schon ein Betriebsprüfer mal geschrieben dazu, dass er das natürlich ein bisschen schwierig findet, weil das ja bedeutet, du kannst eigentlich vorher aussortieren, was du dem Finanzamt zeigst und was nicht. Wenn du natürlich jetzt wissentlich, wollentlich irgendwas weglässt, was doch einen steuerlichen Bezug hat, machst du dich vielleicht strafbar. Aber ja, auf jeden Fall spannend. Und man könnte ja jetzt auch sagen, WhatsApp-Nachrichten gehören da auch dazu. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich erlebe das immer wieder, dass ja viele Geschäfte dann auch per WhatsApp klargemacht werden. Ne? Und das ist ja dann eigentlich auch, wird ja dann auch zum Handelsbrief und das musst du natürlich archivieren und vorlegen. Und das Problem ist, der andere kann ja immer auch noch später diese Nachricht anklicken und für alle löschen. Also der kann ja auch für dich wieder löschen. Ne? Das ist einfach auch
Ja, und
was man
okay, es
vielleicht auf dem
gibt ja
Schirm haben
auch,
darf, oder?
also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da ein Geheimnis liege, wobei ich lasse es jetzt mal. Also ich
Was
kenne,
Geheimnisse will ich immer wissen.
ja,
Das
nee,
musst du
jetzt
mir
habe
jetzt
ich
schon
gerade,
sagen.
na, jetzt habe ich, aber die Person steht auch hart in der
Achso, okay.
Öffentlichkeit. Ja,
Okay.
deswegen, die Person hat diese selbstlöschenden WhatsApp-Nachrichten an. Und jetzt war es einfach mal so, weil ich habe das im Kalender gehabt, dass die Person Geburtstag hat. Und dann habe ich mal nachgeschaut, ja, habe ich das richtig eingetragen und wollte mal schauen, habe ich jetzt letztes Jahr gratuliert. Und da habe ich gesehen, ja, keine Ahnung, weil es sind so diese selbstlöschenden WhatsApp-Nachrichten in diesem Chat drin. Das heißt, ich weiß gar nicht, weiß nicht, 48 Stunden oder wann auch immer werden die dann gelöscht.
Ja.
Die Möglichkeit besteht ja auch noch, ja. Also
Stimmt.
da
Hast
will ich mal
recht, ja.
wissen, was das Finanzamt macht, ja.
Naja, ich glaube, die schätzen halt. Im Zweifel, oder? Also,
Ja.
naja, ist ja so. Du als
Ja.
Unternehmer bist ja in der Pflicht, das vorzulegen, wenn du es nicht kannst. Gut, andererseits muss das Finanzamt erstmal wissen, dass es diese WhatsApp-Kommunikation gibt, aber im Zweifel, wenn es darum geht, dass du Kosten geltend machen willst, musst du es ja nachweisen,
Ja.
dass es dazu irgendwelche Absprachen gab oder so, ja. Ja, und vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema WhatsApp. Ich weiß nicht, du hast dich ja vorhin als
Ja. Die
Bildzeitungsleser
Bild
geoutet.
ist
Ich habe
immer,
mich.
also Bild ist immer vorne mit dabei. Also wenn ich wissen will, was geschieht in der Steuerwelt, ist
Ja.
Bild immer, sind wirklich die
Ja.
schnellsten. Man kann erhalten von denen, was man will, aber die schnellsten sind sie meistens.
Ich weiß nicht, ob du darüber auch was gelesen hast in der Bild. Ich habe es nur mitbekommen. Ich bin gestern mit dem Zug gefahren und war in Köln. Und da haben sich die Leute nicht über die Verspätung der Deutschen Bahn geärgert, die auch erheblich war. Aber die haben sich vielmehr darüber geärgert, dass offensichtlich jetzt der Staat bald WhatsApp und andere Nachrichten mitlesen können soll. Na, das ist
Wegen
ja
diesem.
momentan so, dass das Ende zu Ende verschlüsselt ist und dass es offensichtlich jetzt momentan nicht möglich ist. Und da gibt es wohl jetzt ein EU-Vorhaben, das nennt sich Chat-Kontrolle. Umgangssprachlich wird es zumindest so genannt, gibt es wahrscheinlich eine ganz tolle Bezeichnung dazu eigentlich. Und damit soll es möglich sein, dass, oder es soll sogar so sein, dass ja, die Messenger-Dienste verpflichtet werden, auf Anfrage der Behörden dann eben das auszuschalten und die Datenbanken abgleichbar zu machen und einfach die Behörden automatisiert sogar zu informieren.
Was sagst du als Ossi?
Naja, ich glaube, das ist, also, aber das spielt vielleicht wirklich eine Rolle, dass das, ich meine, war 5 Jahre, als die DDR vorbei war, ja, ich habe das
Na.
jetzt nicht am eigenen Leib erlebt, aber habe natürlich eine
Ja.
Familie und so viele, die das jetzt nicht so geil fanden,
Ja.
da irgendwie bespitzelt zu werden. Und ich meine, es ist ja hier für einen guten Zweck. Ich glaube, es geht irgendwie darum, Kindermissbrauch, darum soll es
Ja.
eigentlich zu gehen, ja, dass man da dem natürlich Herr wird. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, ja. Jeder, der Kinder hat, wird das, glaube ich, verstehen, aber ich finde, das Mittel geht viel zu weit und das ist irgendwie was. Also erstens stellt sich ja die Frage, kannst du dann damit überhaupt das Problem Kindesmissbrauch, Kinderpornografie lösen? Wahrscheinlich nicht, weil es irgendwelche Umwege geben wird, wo die Kindesmissbrauchsleute dann stattdessen hingehen. Aber dafür nimmst du in Kauf, dass irgendwie mindestens 80 Millionen Leute in Deutschland, es geht ja um die ganze EU, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner wir haben, 100, 200 Millionen oder so, dann irgendwie abgehört werden können oder ja, den Chatverlauf da automatisch übertragen bekommen. Und jetzt geht es ja nur darum, also wenn ich das richtig verstehe, ist das so, wenn eben irgendwelche, wenn die WhatsApp-Dienste oder die Messenger-Dienste irgendwie erkennen, da geht es jetzt um Kinderpornografie, müssen die das melden. Ja gut, aber irgendwann geht es darum, ja, bist du geimpft oder nicht? Hast du Vermögen oder nicht? Und ich glaube irgendwie so auch diese politische Verteilung an den Rändern, die wir sicher jetzt immer mehr darstellt, ja, irgendwie AfD 25%, die Heidi Reichenick, es läuft hoch und runter überall. Ey, ganz ehrlich, ich will nicht, dass die Politik so ein Instrument an die Hand bekommt. Und insofern, ich bin da, also kann das total verstehen. Und ich habe das wirklich auch so, na, ja, der Hotelportier hat sich da hochgeschaukelt wegen dem Thema. Im Zug haben sich irgendwelche darüber unterhalten. Das bewegt die Leute, die wollen das nicht, ja. Und das finde ich auch gut, dass es immer noch genügend Leute gibt, die nicht so staatsgläubig sind und alles da in die Hände legen wollen. Also ich bin da absolut kein Fan von und gut, dass wir hier, also danke, dass ich das auch nochmal im Podcast drüber sprechen, dann vielleicht gibt es ja andere, die das dann auch so sehen und das so ein bisschen auf die Agenda bekommen. Ich glaube, das Problem, was man auch hat, in der EU gibt es da wohl eine knappe Mehrheit gerade dafür. Die Abstimmung soll am 14. Oktober sein, wurde jetzt aber auch schon ein paar Mal verschoben, habe ich gelesen und Deutschland will sich enthalten. Das finde ich halt irgendwie auch, ich meine, schwierig, weil wir haben zwar gerade festgestellt, ne, die streiten sich da über die Mütter, über die Aktivrente und gibt genügend Probleme im Land. Aber also haben wir nicht irgendwie die Politiker auch gewählt, dass die da bei
Eine
solchen
Meinung
wichtigen Themen
haben.
eine Meinung haben oder irgendwie das in die Debatte einbringen oder vielleicht über die Politikverbände, die es dann hier teilweise bis regional gibt, irgendwie da Beschlüsse gefasst werden, damit man weiß, wie steht denn unsere Partei dazu, wie steht denn das Volk dazu? Und sich da bei so einem wichtigen Thema zu enthalten, das gab es ja jetzt schon oft, auch hier, glaube ich, Stichwort Verbrennerverbot und irgendwelchen Lieferkettengesetz und so hat sich ja Deutschland auch teilweise dann immer wieder enthalten. Also ich frage, ey, sag mal, geht's noch? Gerade Deutschland wird ja langfristig dieses ganze EU-Thema mit den Verschuldungen auch von Frankreich und so bezahlen. Und dann nehmen wir da nicht mal unser Recht wahr, jetzt irgendwie mitzustimmen, wo das Stimmsystem in der EU ja schon so irgendwie nicht unbedingt nach Größe des Landes und Finanzkraft geht, sondern nach anderen Kriterien. Und dann enthält man sich noch? Also das finde ich wirklich irgendwie unerklärlich.
Ja, so ist es halt in der EU. Ja.
Es
Aber ich
ist so,
würde
als wenn du
gerne noch
irgendwie.
deine Einwohnerzahl war schon niedrig gegriffen mit 100 Millionen, wenn man in Deutschland
Ja,
über
klar.
80
Nee, ist klar. Naja. Sag mal, wie viel.
450, ja,
Ja, oh ja,
dürften
siehst du.
sein, müssen es auch noch mal schauen. Aber es ist schon interessant. Ja. Ich meine, wir fragen ein Land, die USA mit 340 Millionen Einwohnern, ob sie uns hilft in einem Land gegen 140 Millionen Einwohnern und haben selber 450 Millionen Einwohner. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da sieht man mal, wie gut wir aufgestellt sind innerhalb von Europa. Ja, aber ja, ich sehe es ähnlich. Also die Frage ist ja, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, und wenn ich ein Strafmaß für die Steuerhinterziehung in Deutschland anschaue, Das ist mitunter höher als für Kindesmissbrauch. Das ist zwar ein bisschen so Stammtischgerede, aber stimmt halt auch. Ja. Besonders schwere Steuerhinterziehung, ja, kann dann durchaus ein paar Jährchen, gegebenenfalls Jahrzehnte oder zumindest ein Jahrzehnt Haft bedeuten. Ja, aber jetzt schauen wir mal, ob es kommt. Aber ich glaube, wichtig für unsere Hörer und Hörerinnen mitzunehmen, dass man eben die E-Mails auch ordentlich aufbewahrt und dass man das Recht hat, punktuell die E-Mails rauszugeben. Löschen darf man sie natürlich nicht, wird man sich strafbar machen, aber man kann es eben selber rausgeben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, aber hatte die Bild-Zeitung darüber nun berichtet oder nicht? Wahrscheinlich nicht, oder?
Beim
Oder eigentlich doch, wenn das
EU-Vorhaben.
überall, ja, wenn das jetzt überall hier so bei der breiten Bevölkerung irgendwie schon ankommt, hätte ich jetzt schon gedacht, dass das irgendwie gerade gestern, vorgestern oder so in der Bild war, aber wahrscheinlich dann nicht, oder? Dann hättest du
Nee,
mir
also
das gesagt.
ich hab's nicht gesehen. Aber kann durchaus sein, die machen ja so viele Sachen. Ah doch, hier, hab's. EU-Plan, Chatkontrolle, Experten fürchten flächendeckende Überwachung. Ja. Die Bild ist überall.
Schön, naja, gut, dann haben wir doch mal die aktuellen Themen gut beleuchtet, oder?
Absolut, ja. In diesem Sinne, Christian, hört man sich
Dann
nächste Woche wieder.
bis nächste Woche, ja, macht's gut,
Ja.
tschüss.
Ciao, ciao.